Hi, extremer Minimalismus. Ist das noch normal? Du hörst den Frugales Glück Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute zum Thema Minimalismus in Extrem. Extremer, radikaler Minimalismus. Ich möchte direkt einsteigen mit einem Zitat von Mark Twain. Immer wenn du dich auf der Seite der Mehrheit befindest, wird es Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Ich bin ja momentan auf der Suche nach einem Mann. Oh, das schneide ich jetzt nicht raus. Ja, ich bin gerade am Online-Daten. Neulich habe ich mich mit jemandem, mit einer dunkelhäutigen Person getroffen. Als ich es meiner Mutter erzählt habe, meinte sie dann, Marion, kannst du dir nicht jemanden Normalen suchen? Kannst du das nicht so machen wie alle anderen Leute, ganz normal? Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, dass nur bei jemand dunkle Haut hat, dass das nicht normal ist. Aber bei mir klingelten gleich alle Alarmglocken. Weil dieses Wort normal, das triggert mich irgendwie ziemlich, weil das, was alle Leute machen, was andere Leute für normal halten, das hat schon für so einiges Unheil gesorgt. Und das macht Leute auch extrem empfänglich für alle Sorten von Verschwörungen, von Ideologien, von, naja, man sollte halt immer seinen eigenen Verstand benutzen und selber denken und sich nicht von anderen erzählen lassen, was normal ist. Aber jetzt zum Thema extremer Minimalismus. Noch einmal kurz zur Erinnerung, was ist eigentlich Minimalismus? Minimalismus bedeutet für mich, ich betone das absichtlich, weil andere Menschen anderes unter Minimalismus verstehen, aber für mich bedeutet Minimalismus, das zu besitzen oder das ein Eigentum zu nennen, was man braucht und oder was man wirklich gern hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man den ganzen anderen ramschlos wird, alles, was herumsteht, was keinen Zweck hat, was man eigentlich gar nicht mag, was man vielleicht irgendwann geschenkt bekommen hat und nur, ja, vielleicht weil man keine Zeit hat oder weil man sich nicht traut, es loszuwerden oder weil man einfach die Dinge so ansammelt und einfach auch kein System hat, um immer wieder auszumisten. Ja, und aus diesem nur das besitzen, was man wirklich braucht oder wirklich gern hat, daraus ergeben sich auch andere Prinzipien sozusagen abgeleitet. Zum Beispiel, dass man nicht einfach so etwas kauft oder nichts kauft, das man eigentlich gar nicht braucht. Dass man aber auch hinterfragt, was einem vorgelebt wird in der Gesellschaft, in der man lebt. Hinterfragt, was normal ist, was die Mehrheit macht. Zum Beispiel shoppen gehen, alle Jahre, alle 5 Jahre neue Möbel kaufen oder Auto fahren oder arbeiten nur, um Geld zu verdienen. Solche Dinge. Und dann aber auch sich auf sich selbst besinnen, auf seine Werte, auf das, was Freude macht, unabhängig von materiellen Gütern. Obwohl, das können auch materielle Güter sein, aber überhaupt sich mal bewusst damit auseinanderzusetzen. Was macht mir Freude? Was ist mir wirklich wichtig? Was macht mich glücklich? Was brauche ich in meinem Leben? Und vielen Menschen hilft es da, diesen materiellen Ballast erstmal, ja, wegzuschaffen und dann auch bestimmte Gewohnheiten zu ändern, zum Beispiel die Gewohnheit zu shoppen, um dann wirklich Raum, sowohl äußeren als auch inneren Raum zu schaffen, um über diese existenziellen Fragen nachdenken zu können. Weil ich möchte nochmal daran erinnern, irgendwann ist es zu spät, dann sind wir alt, dann haben wir unser Leben gelebt und dann schauen wir zurück und fragen uns, warum habe ich mein ganzes Leben eigentlich gearbeitet? Was habe ich eigentlich gemacht? Warum habe ich eigentlich nicht die Reisen gemacht, die ich machen wollte? Warum bin ich eigentlich nie mit meinen Kindern einfach losgefahren an die Nordsee oder in die Berge? Warum war ich immer so unspontan? Wieso ist alles so in normalen Bahnen verlaufen? Und warum habe ich eigentlich mein Leben nicht so gelebt, wie ich es mir wirklich gewünscht hätte? Warum habe ich die Chancen verpasst? Und was ist radikaler bzw. extremer Minimalismus? Meiner Meinung nach bedeutet extremer Minimalismus, dass man sich so sehr beschränkt, dass man sein Leben nicht mehr genießt. So eine Art von Askese, die schon in Selbstbestrafung oder Selbstkasteiung mündet. Dass man sich so die Freuden des Lebens verweigert. Das ist übrigens ganz interessant. Ich folge im Moment von meinem Yoga-Studio aus einer Seminarreihe zum Thema Yoga-Sutren, also Yoga-Philosophie. Und da geht es auch ein bisschen um hinduistisches, buddhistisches Denken und den Unterschied zum westlichen Denken. Also was passiert, wenn wir mit unserem westlichen Blick auf den Buddhismus schauen, auf dieses alles ist Leiden und das, wie das oft in der Interpretation falsch verstanden worden ist. Nämlich im westlichen Denken gehen wir immer davon aus, aufgrund unserer christlichen Tradition und Prägung, dass wir irgendwie schuldig sind, dass wir büßen müssen, dass wir Büßer sind, dass wir entsagen müssen, ja, dass wir irgendwie Schuld auf uns geladen haben, schon mit der Erbsünde. Und wenn wir dann auf dieses alles ist Leiden schauen, dann schließen wir oft daraus, dass wir auch gar nicht glücklich sein dürfen, also das, was dann Schopenhauer daraus gemacht hat. Aber ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Philosophie reingehen, aber im Buddhismus ist eigentlich, wird es eigentlich so verstanden, dieses alles ist Leiden, aber unsere Aufgabe ist es, unser Leben in eine Balance zu bringen. In eine Balance von, es darf mir gut gehen. Also, wie muss mein Leben aussehen, damit es mir gut geht? Und das meint nicht nur innerlich gut geht, sondern auch äußerlich. Also, vielleicht hast du dieses Buch gelesen, Siddhartha von Hermann Hesse. Das ist so ein typischer Berührungspunkt von vielen mit dem Buddhismus. Und Buddha hat ja zuerst, er hat im Überfluss gelebt, war ja Prinz und er hat dann auch mit den Mönchen zusammengelebt, hat sehr asketisch gelebt und er hat dann den mittleren Weg gefunden, weil er verstanden hat, dass beides nicht das Richtige ist. Also sich zu kasteien, auf alles zu verzichten, macht viele oder die meisten Menschen nicht glücklich, aber in völligem Überfluss zu leben, macht auch nicht glücklich, sondern es ist eben dieser Mittelweg. Und da komme ich wieder zum extremen Minimalismus zurück. Es kommt halt immer darauf an. Wenn du gerade erst angefangen hast, dich mit Minimalismus zu beschäftigen, dann ist es sicher extrem für dich, zum Beispiel nur noch 4 oder 5 Paar Hosen zu besitzen. Ich hingegen bin schon seit fast 10 Jahren lebe ich minimalistisch und ich habe 2 Paar Hosen und für mich ist das ganz normal. Ich würde das jetzt nicht als extrem bezeichnen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele für dich mitgebracht. Zum Beispiel habe ich ja meinen Kühlschrank im Sommer verkauft und ich lebe jetzt schon seit 3 oder 4 Monaten ohne Kühlschrank und ich komme bestens damit zurecht. Gerade jetzt, wo ich die Fensterbank als Kühlschrank benutzen muss. Viele Lebensmittel halten sich in der Tat auch in der Wohnung, also da brauche ich die Fensterbank gar nicht, aber das macht es natürlich leichter, da kann ich Sojamilch kühlen oder Essensreste. Aber seitdem koche ich jeden Tag frisch und da ich mich eh pflanzlich ernähre, habe ich jetzt auch ja, meistens habe ich so 3, 4 Döschen, die ich da auf meiner Fensterbank halte, aber es ginge auch ohne die Fensterbank. Und ja, das könnte natürlich sehr extrem wirken. Ich habe neulich auch auf Reddit gelesen, dass jemand das als Beispiel für extrem sich selbst kasteienden Minimalismus angeführt hat. Aber wenn es so wäre, würde ich es sicher nicht machen. Dann würde ich mir einfach einen neuen Kühlschrank kaufen, wenn ich merken würde, dass es mir damit nicht gut geht. Aber es stört mich überhaupt nicht, sondern macht mein Leben im Gegenteil viel einfacher, weil ich zum Beispiel auch keinen Kühlschrank putzen muss. Und Kühlschrank putzen fand ich immer reichlich anstrengend, weil, naja, man sieht da irgendwie alles auf diesen Glasscheiben und dann dieses Rattern und, naja. Dann habe ich auch kein Bett, sondern ich schlafe auf dem Boden, auf dem Teppich. Da findest du auch, also ich verlinke die jeweiligen Artikel zu den Beispielen, die ich nenne, in den Shownotes, da kannst du dir das nochmal genauer ansehen. Ich mache demnächst auch noch eine Folge zum Bodenbett und da hat auch jemand in einer Facebook-Gruppe, glaube ich, gesagt, dass es aussieht wie im Flüchtlingsheim. Danke für diesen Kommentar, es hat mich kurz ein bisschen getroffen. Aber da hatte ich auch noch Decken da liegen, das sah vielleicht wirklich ein bisschen ungünstig aus. Es macht ja auch vielen Unterschied, mit welchen Farben man arbeitet, wie das Laken aussieht, wie die Bettwäsche aussieht. Also das kann irgendwie so minimalistisch luxuriös aussehen, das kann aber auch billig und arm aussehen. Und für mich bedeutet es aber einfach, also ich finde es bequem, weil ich keine Rückenschmerzen bekomme durch zu weiche Matratzen oder durchgelegene Matratzen. Ich kann überall schlafen, ich kann im Wohnzimmer schlafen, ich kann im Schlafzimmer schlafen, ich kann das Schlafzimmer zum Arbeitszimmer umfunktionieren oder zum Spielzimmer für meine Tochter tagsüber. Und ich finde es auch einfach überhaupt nicht unbequem. Also ich habe mich nach den ersten Wochen daran gewöhnt und finde das jetzt genauso gemütlich wie ein normales Bett. Dann habe ich auch kein Sofa, sondern nur einen Teppich mit weichen Kissen. Und hier gilt auch dasselbe. Es war natürlich eher gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile, ja, bin ich froh, dass ich auf dem Boden sitzen kann. Und immer wenn ich dann sitze, habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich sitze und irgendwie meine Haltung ruiniere, sondern ich denke die ganze Zeit, dass ich aktiv an meiner Hüftflexibilität arbeite, was ja, wenn man auf dem Boden sitzt, was man automatisch macht. Und bin froh, dass ich auch kein riesiges Sofa hier irgendwie durch die Fenster in meine Wohnung manövrieren musste, weil in Belgien oft die Umzüge tatsächlich durch die Fenster passieren. Für andere Leute ist es absolut extrem, kein Sofa zu haben und völlig übertriebener Minimalismus bis ans Äußerste gebracht. Aber für mich ist es einfach nur praktisch und schön. Ich habe auch neue Teppiche gekauft. Ich teile das in einer Folge, wenn ich da die neuen Fotos hochgeladen habe. Ich habe da diesen, ich glaube auch eine Podcast-Folge zu gemacht, zu minimalistisch einrichten für unter, ich weiß nicht, da war ein bestimmter Betrag. Da hatte ich aber noch andere Teppiche, die ich zuerst gekauft hatte. Jetzt habe ich aber ganz kuschelige und sieht es wirklich richtig schön aus. Also sobald das online ist, teile ich in einer neuen Folge das mit dir, damit du dir auch mal die neuen Bilder anschauen kannst, als Inspiration, wie sowas auch aussehen kann, wenn man mehr auf dem Boden lebt. Dann habe ich auch kein Auto. Ich habe auch noch nie ein Auto besessen. Und was für viele wahrscheinlich ziemlich extrem ist, gerade wenn man auch ein Kind hat, ist für mich ganz normal. Und die Vorstellung, mich um ein Auto sorgen zu müssen, dass da kein Kratzer dran kommt, dass niemand den Seitenspiegel abfährt, wie die Tankpreise sind, wann ich zum TÜV muss und keine Ahnung, all diese Dinge, wann ich es wieder putze. Ja, bedeutet für mich einfach nur mehr Freiheit, vor allem von Sorgen und auch mehr Möglichkeit, mich einfach zu bewegen. Und ich wohne in der Stadt, ich weiß, diese Diskussion auf dem Dorf und so weiter, aber viele Menschen wohnen in größeren oder großen Städten und da ist es einfach auch nicht praktisch, ein Auto zu haben. Und wenn ich irgendwo hinfahren will, dann könnte ich ein Auto leihen oder ich kann mit der Straßenbahn fahren oder mit dem Zug. Und ja, für mich macht das Leben einfach einfacher, diese Art von Minimalismus. Ich habe auch, seitdem ich 20 bin, glaube ich, oder 21, keinen Fernseher mehr. Ich hatte da noch so einen ganz kleinen Fernseher beim Ex-Freund zusammen mit unserer Studentenwohnung. Und dann bin ich ausgezogen und habe den Fernseher, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, aber seitdem schaue ich manchmal Filme und Serien auf meinem Laptop einfach. Der hat auch keinen größeren Bildschirm als damals der Fernseher, glaube ich. Und es reicht mir vollkommen aus. Aber ich gucke auch eigentlich nicht so viel, ja, irgendwie an Film, wenn dann im Kino eigentlich. Ich lese lieber in meiner Freizeit oder spiele mit meiner Tochter oder lieg einfach auch mal so rum, aber eigentlich lese ich am liebsten. Und auch das ist für viele Menschen wahrscheinlich extrem oder viele können sich das gar nicht vorstellen, dass man keinen Fernseher hat und dann ist ja auch die ganze Ausrichtung des Wohnzimmers völlig anders. Und was nach außen hin vielleicht traurig und extrem aussieht, diese ganzen Beispiele, was irgendwie asketisch aussehen mag, ist es für mich etwas, das mich überhaupt nicht beschränkt, wo ich mich nicht absichtlich einschränke oder absichtlich auf was verzichte, sondern das ist was für mich super funktioniert, was mir eher was bringt. Also zum Beispiel, dass ich mich mehr bewege, dadurch, dass ich auf dem Boden sitze oder dass ich mehr mit dem Fahrrad fahre oder ja, was mir, wie gesagt, auch einfach bares Geld spart, was mir wiederum die Freiheit gibt, andere Dinge zu tun. Und daran sieht man auch, dass Minimalismus wirklich individuell ist. Also was für mich minimalistisch ist, ist für dich vielleicht extrem, wenn du gerade erst dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen. Und für jemand anderen ist es vielleicht totaler Überfluss, weil ich in einer 60 Quadratmeter Wohnung wohne mit einem Kind und das ist für jemanden vielleicht überhaupt nicht minimalistisch. Die Person würde vielleicht sagen, dass ich hier irgendwie eine totale Angeberin bin und falsche Tatsachen vorspiele, weil ich nicht in einer, ich weiß nicht, 20 Quadratmeter Wohnung wohne. Also das kann man nicht so generell sagen, was ist minimalistisch oder das darf ich nicht minimalistisch nennen, weil oder du bist minimalistischer als ich. Das ist alles Quatsch. Es geht darum, sich zu überlegen, ja, was brauche ich, was ist für mich wichtig und was kann weg und dann auch so eine Art Lebensstil daraus zu machen. Und das ist auch etwas, das ich immer wieder sehe, dass so ein Denken in Extremen oder auch so ein Schwarz-Weiß-Denken viele Menschen daran hindert, überhaupt anzufangen, mit weniger oder reduzierter oder minimalistischer zu leben. Ich war neulich im Interview für den Elternpodcast von Babelli.de, ein ganz toller Podcast, hör da gerne mal rein, mit vielen interessanten Folgen zum Thema ja, Elternsein, Kinder. Und das Thema war, wie lässt sich Minimalismus mit Kindern umsetzen? Du findest den Link auch in den Shownotes. Und ich habe da mit Emmy darüber gesprochen, wie kann man damit umgehen, wenn es zu viel Spielzeug gibt im Kinderzimmer, oder wie kann man Kleidung so auswählen, dass man nicht zu viel Kleidung hat, gerade bei Kindern, oder wie kann man Massen an Geschenken vermeiden? Ja, alles so Basic-Themen. Dann fragt Emmy aber auch, sie hat dann erzählt, dass sie in ihrer Familie seit Generationen so eine alte Truhe hat, die bei ihr im Arbeitszimmer oder so herumsteht, und die ist halt schon asbach uralt, und sie könnte die nicht wegtun. Und dann hat sie auch so eine Andenkenkiste, eine Schnullerkette ihres Sohns oder vielleicht auch seine ersten Schuhe oder so. Und das würde ihr so, also das würde sie nicht gerne wegtun. Und das ist ein typisches Beispiel, dass man erstmal mit den Basics anfangen sollte, bevor man sich so an die schwierigen Brocken heranmacht, meiner Meinung nach. Also vielleicht jetzt als Tipps für dich, wenn du mit dem Minimalismus anfangen willst, dann starte erstmal damit, dass du so lange aussortierst, bis du wirklich nur noch Dinge hast, die du benutzt und oder gern hast, und versuche diesen Zustand auch erstmal eine Weile zu halten, weil automatisch kommen immer wieder Sachen dazu. Ich habe auch keine Ahnung, warum das immer wieder der Fall ist, aber es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Dann kannst du vielleicht anfangen mit Sachen wie Ausgaben optimieren, dass du das mal trackst, was du eigentlich ausgibst, wofür, und dann auch Dinge anpasst, dass du für bestimmte Posten vielleicht weniger ausgibst, wenn du das möchtest, dass du weniger arbeiten kannst, oder vielleicht, ja, dann entsteht auf jeden Fall Raum für Dinge, die du dann machen kannst. Es kommt ganz automatisch, dass du vielleicht weniger Lebensmittel wegwirfst oder dass du weniger Verpflichtungen hast, dass du vielleicht auch dich aus Freundschaften zurückziehst, die dir nicht gut tun, wo du eigentlich nie richtig Lust drauf hast, dich mit den Menschen zu treffen, oder dass du vielleicht deine Kinder nicht dreimal in der Woche zu irgendwelchen Aktivitäten hinkutschierst, sondern auch denen mehr Freizeit einräumst, dass sie insgesamt vielleicht ein entspannteres Familienleben haben mit weniger To-Dos. Solche Sachen. Und dann kann man sich vielleicht überlegen, ob man zu viele Andenken hat, ob man Erinnerungskisten hat, die überquellen. Aber es ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache mit Minimalismus, sich dem Minimalismus zu nähern, indem man sich versucht, die Dinge auszusortieren, die einem lieb und teuer sind. Weil das, was bringt das denn? Das ist nicht die Idee. Es ist nicht der Witz des Minimalismus, dass man einfach ohne Dinge dasteht, sondern einfach nur, dass man das Überflüssige rauswirft. Auf allen Ebenen Überflüssige. Also nicht sowas wie, wenn ich Minimalist sein will, Minimalistin sein will, dann muss ich meine Ü-Eier-Figuren-Sammlung verkaufen, oder ich darf nicht mehr snowboarden gehen, weil es zu viel Zubehör gibt. Also das ist so nicht gemeint. Es geht wirklich um so einen Sinneswandel, um die innere Einstellung. Und das ist dann vielleicht extrem für die anderen und normal für dich. Und ich würde mir auch wünschen, oder ich hoffe, dass so ein gesundes Maß an Minimalismus bald für ganz, ganz viele Menschen oder für die ganze Gesellschaft normal wird, weil wir einfach nicht mehr lange so weitermachen können mit dem Konsum, mit dieser Idee, immer wieder was zu kaufen, immer wieder zu verbrauchen und was Neues anschaffen zu müssen, anstatt zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, zu reparieren und uns auf uns selber zu konzentrieren und auf die Gemeinschaft zu konzentrieren und auf das, was eigentlich zählt. Und das sind in den meisten Fällen ja keine materiellen Dinge. Ja, und wenn du den Frugales Glück Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du die E-Books kaufen, die ich geschrieben habe, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus Handbuch. Du kannst über Buch 7 Bücher kaufen und meinen Affiliate-Link benutzen, dann entstehen dir keine Mehrkosten, aber ich bekomme eine kleine Provision. Gerade vor Weihnachten ist das eine super Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Oder über einen einmaligen Betrag per PayPal oder eine Mitgliedschaft auf Steady für 2,50 € oder 7,50 € im Monat. Du findest alle Informationen in den Shownotes. So, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz schöne Woche. Alles Gute, deine Marian.